ARD.
Am 8. Spieltag überrollen die Bayern den VfL Bochum, unter anderem durch ein besonderes Tor von Jamal Musiala.
Ich mache selten Kopfballtor, deswegen freue ich mich immer, weil es nicht meine größte Qualität.
Union und Frankfurt trennen sich 1:1. Hochglanzfußball hat unser Reporter Jakob Rüger dabei nicht gesehen.
Also spielerisch war das keine Champions-League-Leistung auf dem Rasen, weder von Union noch von Eintracht Frankfurt.
Ja, und Borussia Dortmund rutscht weiter in die Krise. In Augsburg gab es eine Niederlage, unter anderem durch dieses Tor. Und das alles besprechen wir im Sportschau-Bundesliga-Update. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es trifft sich sehr gut, denn dann können wir mit euch zusammen das Bundesliga-Wochenende besprechen. Mein Name ist Tobi Schäfer und an meiner Seite ist heute Jens Walbrot.
Würde ich lieber mit jemandem in diesen Montag starten als mit dir, Tobi?
Bitte ehrlich sein.
Nein, natürlich nicht.
Wir wollen alle Spiele mal so ein bisschen durchgehen. Es ist unheimlich viel passiert und man soll es ja machen wie die Feuerwehr, die größten Brände zuerst löschen.
Da haben wir aber viel zu tun.
Ich weiß nicht, ob wir den Brand löschen können, über den wir zuerst reden. Wir reden zuerst über Borussia Dortmund. Es gab die Niederlage in Augsburg. Das 1:2 durch zwei Tore von Claude Maurice. Zum FCA muss man sagen, die holen ihre Punkte alle zu Hause. Aber das nehmen sie natürlich gerne mit, wenn man Dortmund schlägt. Chapeau auf jeden Fall. Und der BVB weiter ohne Auswärtssieg dagegen. Auf der anderen Seite nur ein Punkt bisher in fremden Stadien geholt. Wieder eine Führung verspielt, wie in der Champions League auch schon. Und die Krise wird eben ein bisschen handfester. Trainer Nuri Sahin, der vermutet, woran es gerade liegt.
Im Moment ist es leider dann auch verkauft. Dass es immer schwerer fällt, wenn man solche Gegentore bekommt.
Ja, Fußball findet zwischen den Ohren statt. Und
ganz sicher, ja.
Die Probleme wachsen weiter beim BVB. Jetzt kommt noch eine ganz lange Verletztenliste dazu. Am Wochenende haben sich jetzt auch noch Sabitzer, Anton und Riasson verletzt. Also ja, Hertha könnte die Dortmunder jetzt aktuell gerade nicht treffen.
Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man überlegt, dass mit Anton und mit Riasson ja auch für die Defensive zwei total prägende und wichtige Spieler jetzt dann zusätzlich noch ausfallen. Also das wird mit Sicherheit nicht zwingend zu mehr Stabilität führen. Aber wobei meine Vermutung ist, dass das Kernproblem gar nicht in erster Linie die Defensive ist, sondern es ist für mich in erster Linie die Offensive. Denn wenn du auch mal wieder auf das Spiel jetzt gegen Augsburg guckst, 70% Ballbesitz, am Ende 3 Torschüsse weniger. Also Dortmund,
als der Gegner.
Als der Gegner, genau. Und Dortmund hat das in dieser Saison eigentlich schon echt total standardisiert, sage ich mal. Also sind zum Beispiel in der Liga, die mit dem zweitmeisten Ballbesitz.
Und machen nichts draus.
Ja, rate, also die Großchancenstatistik, wie viele Großchancen sie sich rausgespielt haben. Rate mal, wo Dortmund da steht.
Wahrscheinlich
im Liga-Vergleich.
Relativ weit unten.
12.
Ja.
So, und da siehst du, also es ist, glaube ich, ganz, ganz oft so, auch wenn man auf Torschüsse guckt, die haben 50 Mal weniger aufs Tor geschossen als beispielsweise die Bayern, da sind ganz oft Angriffe, die dann nicht richtig zu Ende gespielt werden. Dann gibt es irgendwie einen Einwurf und du bist dann unsortiert oder es gibt einen Gegenzug, einen direkten und dann laufen immer Spieler auf die Abwehr zu und das ist immer total unangenehm zu verteidigen.
Also ist es das, was man jetzt Nuri Sahin vorwirft, dass er eigentlich gar nicht so einen richtig erkennbaren Plan hat?
Für mich
dass er vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Qualität der Einzelspieler vertraut?
Das ist mit Sicherheit der größte Faktor für den BVB, wenn es dann mal erfolgreich ist in dieser Saison, glaube ich. Also sie haben ja immer wieder mal Muster. Also zum Beispiel auch das 1-0 gegen Augsburg, finde ich, ist eigentlich richtig gut rausgespielt, weil du einen hohen Ballgewinn hast durch Brandt, dann wird über Gerassi gespielt und am Ende ist Malen dann mal mit einem tiefen Lauf in der Mitte. Also du hast Positionswechsel drin, du hast Variabilität drin, du hast Tempo drin. Und das passiert einfach viel zu oft. Und wenn sie das regelmäßig hinkriegen würden, dann hätten sie, glaube ich, auch nicht diese Defensivprobleme.
Aber ist der Nuri Sahin ein Trainer, der das jetzt ausbügeln kann? Oder fehlt ihm da vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung, wenn jetzt der Druck so sehr steigt, die Vereinsführung hat sich hinter ihn gestellt. Ich glaube nicht, dass er zur Debatte steht. Aber eins ist auch klar, der BVB braucht natürlich den Erfolg. Der kann sich nicht leisten, sich nicht für die Champions League zu qualifizieren. Das nächste Spiel ist im DFB-Pokal in Wolfsburg. Wenn sie da rausfliegen, ist auch immer der kürzeste Weg zum Titel für den BVB, ist dann auch futsch.
Also die Situation ist mit Sicherheit maximalst unangenehm, weil er kann ja eigentlich nur irgendwie versuchen, wie in diesem Meme, wo der Hund im brennenden Haus sitzt, irgendwie, wie du gerade am Anfang gesagt hast,
zu löschen.
Irgendwie versuchen, alles irgendwie zu löschen und jetzt kommt diese Personallage hinzu. Das macht es mit Sicherheit nicht einfacher für Nuri Sahin. Grundsätzlich finde ich, erkennt man immer wieder, dass er Ideen hat, wie das funktionieren kann. Offenbar hat er nicht so das richtige Händchen dafür, das Personal dafür dann auch auszuwählen und vielleicht an den Spielen dann auch auf den Punkt in diesen Modus zu bekommen, den sie bräuchten.
Nach dem DFB-Pokal sind wir wieder ein Stück schlauer, wobei das ist auch wieder auswärts in Wolfsburg und dann kommt RB Leipzig nach Dortmund in der Liga. Das ist natürlich maximaler Härtetest. Kleine gute Nachricht aber für Borussia Dortmund, die Frauen sind Tabellenführer übrigens in der Westfalenliga. Ja. Nach dem 0:0 im Derby gegen Schalke, zum ersten Mal, dass die Frauenteams ein Derby ausgetragen haben. Also der BVB wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen. Wir gucken auf die anderen Spiele, sind jetzt erstmal beim Sonntag. Da gab es zum Abschluss des Spieltages das sagenumwobene 0:0 zwischen Heidenheim und Hoffenheim. Müssen wir dazu noch was sagen?
Echter Nägelkauer.
Habe ich mir aufgenommen.
Mein Gag mit dem Heimsieg, der war dann an der Stelle natürlich nochmal doppelt falsch, weil es gab halt einen Unentschieden und kein Heimsieg.
Ja, also den Gefallen haben sie denn nicht getan.
Wegen Heidenheim und Hoffenheim.
Den habe ich schon verstanden.
Ach so.
Keinen Heimsieg gab es auch davor bei Union gegen Frankfurt. 1:1 am Ende im 300. Bundesligaspiel von Mario Götze, der passenderweise auch zum 1:0 getroffen hat. Mhm. Der Ausgleich dann durch Benedikt Hollerbach. Union ist jetzt Vierter, Frankfurt Sechster. Und wir haben unseren Reporter Jakob Rüger mal gefragt, haben wir denn da in der Partie möglicherweise zwei Champions-League-Aspiranten gegeneinander spielen sehen?
Also spielerisch war das keine Champions-League-Leistung auf dem Rasen, weder von Union noch von Eintracht Frankfurt. Was beide Mannschaften aber haben, ist das Glück, das du brauchst, um am Ende unter den ersten vier zu landen. Die Frankfurter Eintracht, weil sie in Unterzahl am Ende das 1:1 über die Zeit gebracht hat und weil der vermeintliche Siegtreffer von Unions Tim Skarke wegen Abseits nicht gezählt hat. Dieses Glück brauchst du natürlich und auch der erste FC Union hatte Glück. Nach dem Rückstand durch den Treffer von Mario Götze in der 14. Minute dann am Ende doch noch der Ausgleich, doch noch ein Punkt, obwohl auch beim Tor von Benedikt Hollerbach die Linien im Kölner Videokeller ganz genau angelegt werden mussten. Am Ende zählte der Treffer allerdings zu Recht. Auch da hatte der erste FC Union das Glück auf seiner Seite. Und dieses Glück brauchst du am Ende, um Vierter zu werden. Und es wird keiner fragen am Ende der Saison, ob diese beiden Mannschaften die Qualität für die Champions League haben, sondern am Ende zählt nur das, was am 34. Spieltag unter dem Strich steht. Und da traue ich beiden Mannschaften Platz 4 dann doch durchaus zu.
Immer Glück ist Können, ne? Hat mal jemand gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon der Meinung, dass beide da durchaus Hoffnung haben dürfen. Also erste Halbzeit, Frankfurt irgendwie total deutlich überlegen, mehr Ballbesitz, auch viel, viel mehr Torabschlüsse. Außer Hugo Larsson und Christensen, dem Außenverteidiger, haben alle Frankfurter einmal aufs Tor geschossen. Das ist irgendwie weird. Und dann umso erstaunlicher finde ich, hätte ich Union eigentlich nicht zugetraut, dass sie in der zweiten Halbzeit dann so das Zepter übernehmen. Natürlich durch ihre Körperlichkeit und viel Pressing und so. Aber der Ausgleich ist am Ende dann schon verdient und ein gerechtes Ergebnis, finde ich, oder?
Ich finde, die Eintracht macht total Bock in dieser Saison. Jetzt fangen natürlich aber auch so langsam die Offerten an. Der FC Liverpool hat angeblich sein Interesse bekundet an Omar Marmoush. Klar, so einen wirst du nicht ewig halten können, wenn er so weiterkickt. Aber jetzt als Eintracht-Fan macht schon Bock. Jetzt drei Heimspiele im Pokal gegen Gladbach, dann gegen Bochum, dann Europa League. Also das kann man sich da, glaube ich, ganz gut angucken. Und ja. Union Berlin, Pokal in Bielefeld und dann geht's zum FC Bayern. Und dann sehen wir, wie stark Union Berlin wirklich ist.
Das wird der echte, also ich vermute, das wird ein echter Härtetest für die Bayern.
Für die Bayern, ja. Apropos Bayern, die haben jetzt an diesem Wochenende keinen Härtetest gehabt. 5:0 beim VfL Bochum. Es ist gekommen, wie wir das erwartet haben. Die Bayern hoch überlegen, haben die Tabellenführung also verteidigt. Musiala mit einem Kopfballtor. Und ein Tor hat er auch noch vorbereitet beim Startelf-Comeback. Olisee hat wieder getroffen. Olisee statt Tegernsee. Der Tegernsee ist der Ulisee übrigens. Nicht verwechseln, bitte.
Also, ja, du dich nochmal über Heidenheim-Gags.
Es war die erwartete Bayern-Reaktion nach der Pleite gegen Barcelona. Und für Bochum gilt aber, dieses Spiel sollte kein Maßstab sein für die Ziele in der Liga oder für die nächsten Wochen. Denn die Bayern sind natürlich eine ganz andere Schublade.
Ja, also man kann es ja auch positiv sehen. In den letzten drei Saisons hat Bochum in der Hinrunde immer 0:7 gegen die Bayern verloren, diesmal nur 0:5.
Es geht bergauf, genau.
Und ich finde, das, was Markus Feldhoff da versucht hat, hat die Defensive stabilisiert. Bochum hat mit 4 Innenverteidigern angefangen zu spielen. Da lächelt Jogi Löw zufrieden, wenn er an die WM 2014 zurückdenkt. Naja, die haben es natürlich ein bisschen anders gespielt mit einer Dreierkette und dann mit einem total dichten Zentrum und so. Aber das ist, glaube ich, der Ansatz, den Bochum braucht. Und trotzdem ist natürlich das maximal undankbarste Programm, was die jetzt haben.
Ja, was haben sie jetzt nochmal? Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt in einer anderen Reihenfolge. Aber
Frankfurt als nächstes und dann aber die Teams kommen jetzt bis zur Länderspielpause und dann, naja.
Ja, und dann hast du möglicherweise immer noch nur einen Punkt.
Ja, und dann muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja so schon crazy, da nach 8 Spieltagen mit einem Punkt zu stehen. Aber wenn es dann nach dem 12. oder 11. Spieltag ist es dann, glaube ich, immer noch ein Punkt ist, wie willst du denn das hinkriegen?
Diese Sorgen haben die Teams vom Samstagabend, vom Topspiel nicht. Bremen und Leverkusen trennen sich 2-2. Leverkusen zweimal in Führung und der Bremer Ausgleich dann in allerletzter Sekunde in der 90. Minute.
Auf der rechten Seite auf Romano Schmid. Der dringt in den Strafraum rein zu Justin Ginmay. Vor mir stehen alle Zuschauer auf. Romano Schmid! Tor! 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 Romano Schmid mit dem 2-2 von der Strafraumkante. Das Nebelhorn hat Hochkonjunktur. Alle Spinnenweben weg. Finito, aus.
Ja, und wir hatten es am Donnerstag ja schon das Thema und hatten uns gefragt, ob das Nebelhorn tatsächlich noch funktioniert. Und
Glück,
ja,
es klappt noch.
Es klappt noch. Die beiden ersten Bremer Heimtore in dieser Saison also. Und Romano Schmid, der hat erklärt, warum das bei ihm mit seinem Tor geklappt hat.
Ich habe einfach alles gegeben, dass ich für meinen Sohn heute an seinem Geburtstag ein Tor schieße. Bin so froh, dass es funktioniert hat. Er hat gesagt, ich muss ein Tor schießen.
Ja, ist ein günstiges Geschenk, ne? Und er kriegt sogar noch eine Punktprämie obendrauf. Ja,
das ist natürlich auch eine total praktische oder eine einfache Erklärung, ne? Muss man auch sagen.
Und Marvin Ducksch hat auch getroffen, hat so oft aufs Tor geschossen wie noch nie in seiner Karriere und hat sich damit nachträglich nochmal für die Nationalmannschaft beworben.
Ja, also insgesamt finde ich, sehr verdienter Punkt für Werder. Werder macht Spaß in dieser Saison. Die trauen sich was, das ist mutig. Und ja, dann, ich finde, man hat Leverkusen aber auch so ein bisschen angemerkt, dass die müde sind, oder?
Granit Xhaka hat gesagt, oder der war richtig stinkig nach dem Spiel, er hat gesagt, jeder von uns muss hier mindestens 10-20% mehr geben. Und es ist ja nicht das erste Mal, sie haben schon 9 Punkte nach einer Führung verspielt. Also es dreht sich eigentlich jetzt so ein bisschen um, was sie in der letzten Saison hatten, dass sie hinten raus immer noch so das Quäntchen hatten, um die Spiele zu ziehen. So läuft es jetzt im Prinzip in die andere Richtung. Und ja. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Müdigkeit ist durch diese Belastung jetzt mit Champions League und so, das hatten sie in der letzten Saison auch.
Ja, sie hatten die Europa League und da habe ich mal nachgeguckt. Ne? Also Leverkusen hat in dieser Saison jetzt 13 Spiele gemacht. Xhaka, Wirtz, Grimaldo haben jeweils in all diesen Spielen, 13 Spielen, 80 Minuten mindestens gespielt, also im Durchschnitt gespielt. Frimpong hat 60 Minuten im Durchschnitt gespielt. Hinkapi hat 12 davon über 80 Minuten im Schnitt gemacht. Also dieses Rotationsding, was Leverkusen gerade in der Europa League in der vergangenen Saison, ja, dann haben die teilweise, konnte Wirtz zur Halbzeit rausgehen.
Machen
und so.
Sie jetzt nicht.
Nee,
ja?
Das machst du in der Champions League natürlich nicht. Das und das spielt schon, glaube ich, auch eine Rolle.
Und deswegen, dieses Unentschieden in Bremen war aber sowieso klar, denn keine andere Partie in der Bundesliga-Geschichte ist häufiger unentschieden ausgegangen als Bremen gegen Leverkusen. Dann müssen wir natürlich noch über RB Leipzig reden. Die haben Freiburg geschlagen mit 3-1. Freiburg bleibt ungeschlagen, auch ohne Xavi. Und Thomas Kunze war beim Spiel dabei, der hat nach Schlusspfiff das Spiel für uns nochmal zusammengefasst.
So, liebe Grüße ins Studio. Spitzenspiel des Samstagnachmittags ist gespielt. War ein richtig gutes Fußballspiel zwischen Leipzig und Freiburg. Ergebnis ist da zu sehen. 3-1 für RB Leipzig. Am Ende in Summe auch verdient, obwohl Freiburg die erste Halbzeit dominiert hat. Rizzo Dohan nach 15 Minuten nach einer tollen Grifo-Flanke für Freiburgs Führung sorgte. Die sind deutlich mehr unterwegs gewesen, deutlich mehr Kilometer gelaufen in der ersten Halbzeit. Leipzig ist viel hinterhergerannt, war müde von der Champions League. Aber nach der Pause ging dann Ruck durch die Mannschaft. Vielleicht auch, weil Peter Gulaschi auf der Bank sitzen bleiben musste. Er kam zwar noch mal raus, der beste, aktuell beste Keeper der Bundesliga-Saison, aber hatte Knöchelprobleme. Martin van der Voort musste von Beginn an in der zweiten Halbzeit dann einspringen. Und dann ist Willi Orban vorangegangen. In Leipzig gibt es das Motto, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Das war wieder so Orban nach einer Henrichs-Hereingabe mit dem Ausgleich. Gertreuder nach 58 mit der Führung. Und in der 79. dann Luis Openda nach einem tollen Konter mit der 3-1-Führung und dem Endstand.
Ja, Thomas Kunze über die Leistung von Leipzig. Das bedeutet jetzt, die sind 19 Spiele ungeschlagen. Punktemäßig steht RB so gut da wie noch nie. Und die haben im Oktober in der Bundesliga-Geschichte noch nie ein Heimspiel verloren. Mhm. Und über die wenigen Gegentore haben wir schon gesprochen. Jetzt sind es 3. Das ist natürlich immer noch eine Wahnsinnsquote. Auch natürlich dank des Keepers Pete Gulaschi. Jetzt gibt es Entwarnung. Der wird wahrscheinlich nicht lang ausfallen, nur im Pokal. Jetzt ist es keine ernsthafte Knöchelverletzung. Bei Openda gab es auch Entwarnung. Xavi wurde mittlerweile operiert. Der fehlt natürlich noch ein bisschen.
Ja, aber Freiburg hat dieses Spiel verloren. Ich fand die aber wirklich überzeugend. Also das hat Thomas ja gerade auch
gesagt. Hat ja mehr Ballbesitz auch.
56% Ballbesitz, trotzdem 3 Kilometer mehr gelaufen. Also das ist halt auch, die können trotzdem auch die Intensität beibehalten. Das haben ja nicht alle Teams, wenn sie viel Ballbesitz haben. Und was ich wirklich, wirklich beeindruckend finde, ist, 4 Spieler von Freiburg haben eine Passquote von über 90% und das, obwohl sie von RB so krass gepresst wurden. Also das hat echt Hand und Fuß, was die machen. Und ich bin mir sicher, da werden sich noch einige Teams umgucken, gegen diese Freiburger. Aber weil die sind ja kaum auszurechnen.
Ja, aber dann ist es der Stil einer Spitzenmannschaft wie Leipzig, das Ding dann trotzdem
ja,
zu gewinnen.
Ohne Frage. Es ist eine individuelle Qualität, es ist Abgezocktheit. Ja, den Punkt gebe ich dir, den Punkt gebe ich auch Leipzig an der Stelle. Ich bin auch bei Thomas, dass er am Ende sagt, okay, die gewinnen, das verdient. Ich finde nur, dass es so dieses Gesamtpaket Freiburg überrascht mich total. Weil sie in dieser, irgendwie machen die an jedem Spieltag gefühlt nochmal einen Schritt nach vorne.
Ja, aber bei Leipzig muss man natürlich nochmal ansprechen, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Mhm. Die haben echt einen dünnen Kader. Jetzt konnten sie es kompensieren, dass Xavi nicht dabei ist, aber viel mehr darf eben dann nicht passieren, sonst geht die individuelle Stärke oder dann gehen diese Momente auch weg und dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber sie haben es jetzt bewiesen, dass es geht, so wie sie sich das vor der Saison gedacht haben.
Also wenn sie diese Gegentorquote halten können, dann, also ganz ehrlich, das ist ja Defense Wins Championships, ne?
Was war noch auffällig?
Um mal
einen ganz neuen Spruch zu bringen.
Ganz neuen Spruch zu bringen, genau.
Was war noch auffällig? Die beiden Trainer sind ein bisschen aneinander geraten. Auf der PK haben Marco Rose und Julian Schuster dann das Ganze aber erklärt, was da genau passiert ist.
Es ging um einen Foul, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Wir wollten beide das Spiel gewinnen, wir sind beide emotional und das ist aber ausgeräumt.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, von uns auch nicht.
Nein.
Stuttgart gegen Kiel ist unsere nächste Partie. Der VfB besiegt Holstein, der Mann der Stunde beim VfB aktuell, El Bilal Touré. In der Champions League das Siegtor gemacht gegen Juve, jetzt gegen Kiel das 1-0 von Undav vorbereitet und das zweite hat er selbst gemacht. Unser Kollege Jens Ottmann, der war im Stadion und musste bei Undav dann erstmal aber nochmal was klären.
Klären Sie uns mal auf, El Bilal Touré, was ist der Vorname, was ist der Nachname, wissen Sie das?
Touré ist ein Nachname und El Bilal ist sein Vorname und wir nennen ihn Elbi.
Und hat ein wunderschönes Zuspiel zum 1-0 für 4 Tor.
Ja, ich weiß nicht, was er gegessen hat die Woche, aber gegen Juve schon sein Tor war sehr schön. Seine Vorlage war überragend und sein Tor war umso schöner. Ne? Und ich hoffe, er macht weiter so. Ich glaube an ihn, der hat so viel Qualität, der Junge. Und ich hoffe, dass er der Mannschaft noch viel helfen kann.
Jens, jetzt kannst du zeigen, ob du wirklich ein Journalist bist. Weißt du, was er gegessen hat?
Alter. Also ich bin immer noch bei Elbi hängen geblieben. Elbi ist einfach ein super Spitzname, finde ich.
Aber der kommt natürlich gefühlt so ein bisschen für die...
Vor allem jetzt, in Mittelerde.
Für die nicht jeden Tag sich mit dem VfB beschäftigt haben. So ein bisschen aus dem Nichts. Der spielte erstmal keine Rolle und jetzt eine richtig starke. Hat es, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil er spricht nur Französisch. Er hängt da nur so ein bisschen an der Französisch-Fraktion beim VfB. Aber wenn du natürlich jetzt so eine Woche hast, dann... Hast du eine breite Brust?
Ja, also manchmal dauert es dann halt ja auch ein paar, also der kommt ja, ist ja eine Laie oder ist ein Leihspieler aus Bergamo und das dauert ja dann auch ein bisschen, bis du dich akklimatisiert hast. Der hat in der Bundesliga auch schon ein paar Minuten gesammelt. Ich glaube auch sogar schon mal einmal eine Vorlage gegeben. Ich finde halt, der kombiniert halt so die Wucht und Technik und dazu auch noch Tempo. Also ich bin immer so, wer ist eigentlich jetzt der neue Girassi beim VfB? Und ja, aber anders als Girassi hat der halt auch noch richtig Hackengas, ne? Und das gibt ihm auch nochmal so eine neue Komponente. Also vielleicht trägt es auch damit dazu bei, dass Stuttgart sich nach und nach weiter stabilisiert. Wobei sie haben ja jetzt schon wieder ein Gegentor gekriegt, ne? Noch kein Spiel in der Bundesliga
ja,
ohne
und,
Gegentor.
Und es war dann wirklich auch eine Zitterei gegen Kiel, ne? Da muss man sagen, Kiel ist eigentlich eine Mannschaft, da muss der VfB zu Hause vielleicht sogar ein bisschen deutlicher gewinnen. Aber gut, am Ende des Tages fragt keiner mehr danach. Nee. Was noch ein bisschen doof war, war die sehr, sehr unnötige gelb-rote Karte für Chabot.
Chabot, ja.
Das war wirklich total dämlich. Das wird ihm sein Trainer, glaube ich, auch gesagt haben. Er fehlt im nächsten Spiel und das ist kein ganz uninteressantes. Das ist am Freitag Leverkusen gegen Stuttgart, also das nächste Ligaspiel. Das hat uns ja, also diese Partie hat uns in der letzten Saison ja sehr begeistert. Und ich kenne jemanden, der sitzt im Stadion.
Echt?
Ja. Ich stell ihn dir nachher vor. Aber da sind wir noch nicht.
Donnerstag.
Wir sind jetzt erstmal noch beim achten Spieltag. Wir haben noch zwei Partien offen. Mainz-Gladbach 1-1.
Ja, alles beim Alten, ne? Also Gladbach kann nicht zweimal hintereinander gewinnen und Mainz nicht zu Hause. Gladbach zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden. Finde ich auch erstaunlich.
Und bei St. Pauli-Wolfsburg am Ende 0-0, auch alles beim Alten. St. Pauli weiter ohne Heimtor. Ja. Das heißt, da ist aktuell auch noch das Ding wie vernagelt.
Und damit auch ohne Heimsieg.
Natürlich.
Ja, kann man,
stimmt.
Kann man drauf kommen.
Da kann man drauf kommen.
Gewitzt.
Wir schauen noch auf die zweite Liga und gucken direkt auf die Tabelle. Wie sieht es da aus nach dem Wochenende? Düsseldorf verliert zwar, bleibt aber Tabellenführer. Hannover jetzt auf Platz 2, punktgleich mit Paderborn und Karlsruhe. Der Hamburger SV verliert in Elversberg und rutscht auf Platz 5 ab. Und im Tabellenkeller sieht es so aus. Letzter ist nach wie vor Regensburg. 3:8 gegen Nürnberg. Was war das eigentlich für Ergebnisse in der zweiten Liga?
Die macht so Bock, die zweite Liga.
Die Konsequenz war, der Trainer Joe Ennox musste gehen und die Schalker-Krise geht auch weiter. 3:4 zu Hause gegen Fürth, Platz 15. Da fällt ihm aber auch fast schon nichts mehr zu ein.
Also, glaubt mir, ihr habt es ja belächelt, Friedhelm Funkel wird da noch ins Stadion einlaufen in dieser Saison.
Naja, dass der Van Wonderen nicht der letzte Trainer in dieser Saison war, das glaube ich auch.
Ah, ja, ja,
vielleicht
ja.
Kommt vor Funkel aber noch jemand anders.
Also es ist einfach ja wirklich Galgenhumor an der Stelle. Liebe Schalke-Fans, eigentlich fühlen wir wirklich mit euch, aber ich muss einfach nochmal die zweite Liga feiern, weil zwischen Platz 1 und 10 5 Punkte und irgendwie der Club, finde ich, zeigt's. Irgendwie gefühlt am Abgrund stehen, 2 Siege, natürlich überzeugende Siege im Derby und dann mal eben 8-3 gewonnen gegen Regensburg und auf einmal bist du 3 Punkte hinterm zweiten. Also die macht schon auch echt richtig Bock, die zweite Liga.
Spannend ist sie auf jeden Fall. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Vielleicht sollte sich dieser Slogan mal jemand... Irgendwann muss sie es ja mal sein.
Ich würde das an deiner Stelle mal vorschlagen bei so Marketing-Agenturen oder so. Vielleicht hast du damit Erfolg.
Jetzt gibt es erstmal möglicherweise den besten DFB-Pokal aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Weiß ich nicht so genau. Unter der Woche wird DFB-Pokal gespielt, unter anderem die Bayern in Mainz und Dortmund, das haben wir angesprochen, am Dienstag in Wolfsburg. Das gibt's live im Ersten zu sehen.
Yes, und zu hören natürlich auch, wie immer, in der Sportschau-App oder auf sportschau.de und auch in der ARD-Audiothek alle Spiele komplett in voller Länge im DFB-Pokal, genau wie auch in der Bundesliga.
Und wir melden uns dann mit dem Bundesliga-Update am Donnerstag wieder, vor dem 9. Spieltag.
Genau.
Schöne Woche.
Startet gut rein.